Ich darf Sie herzlich zu unserem Fonds im Fokus begrüßen. Mein Name ist Michael Schmidt von Euro Advisor Services. Unser Thema heute: ein breiter Immobiliennutzungsartenmix, die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen. Dazu darf ich herzlich Klaus Speidmann begrüßen, der uns live aus seinem Homeoffice im Taunusstein zugeschaltet ist. Herr Speidmann ist seit über 4 Jahren bei Swiss Life Asset Management. Er steht uns im Anschluss an das Videointerview für Fragen gerne zur Verfügung. Kurz ein paar Erläuterungen zum Ablauf der nächsten rund 40 Minuten. Wir starten jetzt gleich mit dem Video. Das ist circa 20 Minuten lang. Während des Interviews können Sie bereits Ihre Fragen mittels der Fragefunktion, die finden Sie im rechten Bereich Ihres Bildschirms, eingeben. Herr Speidmann steht, wie gesagt, dann gerne Rede und Antwort. Wir zeichnen die Q&A-Session auf und stellen den Podcast auf www.fundresearch.de im jeweiligen Partnercenter ein. Sie finden dort neben dem Videointerview auch die redaktionelle Berichterstattung mit der Homeoffice-Story von Herrn Henning sowie das Fondsporträt zu dem Swiss Life Living and Working. Die aktuelle Präsentation zu dem Fonds sehen Sie im rechten Bereich. Das ist das, sehen Sie im rechten Bereich. Darüber hinaus finden Sie die Präsentation aber auch im Partnercenter von Swiss Life Asset Management neben den anderen bereits beschriebenen Unterlagen. So, das war's schon mit dem Thema Organisation. Herr Anders, dann starten wir mit dem Video. Bitte sehr. Herr Anders?
Ganz kleinen Moment, die Seite lädt gerade.
Gut. Also wie Sie gerade mitbekommen, haben wir einen kleinen technischen Hänger, aber es sollte gleich losgehen. So, jetzt hat.
Sind Immobilien trotz Corona weiterhin der Fels in der Brandung? Die Meinungen darüber gehen auseinander und ein differenzierter Blick auf die Positionierung und Situation des jeweiligen Fonds oder gar des Einzelinvestments ist gefordert. Hallo und herzlich willkommen zum Fonds im Fokus. Gemeinsam mit Walter Säuel von Swiss Life und Rüdiger Selzle von Fonds Consult Research wollen wir auf die Frage eingehen: Ist ein breiter Immobilienartenmix die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen? Dazu darf ich beide persönlich hier im Studio in München begrüßen. Grüß Gott. Herr Säuel leitet bei Swiss Life das Fondsmanagement und verantwortet unter anderem das Management des Swiss Life Living and Working. Rüdiger Selzle ist Geschäftsführer von Fonds Consult Research und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Bereich offene Immobilienfonds und ist ein ausgewiesener Experte in diesem Bereich. Ich freue mich auf einen angeregten Austausch. Bitte sehr.
Herr Säuel, die Immobilienmärkte sind noch immer von einer großen Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung geprägt. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Nutzungsarten ja deutlich voneinander. Wie wird denn diese Entwicklung im Hause von Swiss Life Asset Managers gesehen?
Sicherlich sehr differenziert. Die Auswirkungen von Corona sind je nach Assetklasse doch deutlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Ich will ein Beispiel geben. Wir spüren im Moment noch gar keine Verwerfung in den Assetklassen Wohnen und Gesundheit, ein wesentlicher Teil unseres Geschäfts. Dort hat Corona bislang noch gar keine Auswirkungen gezeitigt. In anderen Bereichen mag es da schon sehr viel differenzierter zugehen. Im Bereich Einzelhandel ist sicherlich zu unterscheiden. Bei den Shopping Malls, die durch den Lockdown sehr stark betroffen sein dürften, Oder vielleicht auch bei den High-Street-Immobilien, die auf den Footfall in den, wie man so schön neudeutsch sagt, in den Fußgängerzonen der Einkaufsstädte angesiedelt sind. Dort dürfte es durchaus Bewegung geben. Auch negative Auswirkungen der Corona-Krise sind dort zu erwarten. In anderen Bereichen des Einzelhandels schaut das ganz anders aus. Wir sind sehr fokussiert auf den lebensmittelgeankerten Nahversorgungssektor. Die Lebensmittelketten sind sicherlich die großen Gewinner der Krise, wenn man das mal so sagen darf. Auch ungewollt, aber sicherlich ist das so. Wer dort investiert wird, hat sicherlich keine größeren Probleme zu erwarten, jetzt und vorläufig auch mal in der mittleren Frist in der Zukunft. Auch unabhängig davon, ob der Lockdown noch einige Monate hingeht oder der erhoffte Impfstoff bald kommt.
Wie sieht es denn im Segment der Büroimmobilien aus?
Bei den Büroimmobilien sind wir derzeit eher dann doch zurückhaltend, abwartend. Auch dort glaube ich an die guten Innenstadtlagen. Unser Ansatz bei den Büroimmobilien, wie bei allen Immobilien, ist ja, dass wir im Bereich Core bis Core Plus investieren wollen. In unserer Auslegung bedeutet das, dass von den drei Kriterien Lage, Gebäudequalität und Vermietungsqualität mindestens zwei Kriterien mit sehr gut zu bewerten sind, um in den inneren Kreis der Opportunitäten zu kommen. Unter dem Eindruck von Corona sehe ich das schon so, dass der Vermietungsqualität eine besondere Aufmerksamkeit zu schulden ist. Insofern denke ich, in diesem Zusammenhang reichen zwei sehr gut nur dann, wenn die Vermietungsqualität dabei ist mit sehr gut. Das ist sicherlich ein Punkt, wo ich Mieter und branchenbezogen sehr viel vorsichtiger in der Analyse geworden bin, als ich es vielleicht zuvor noch war.
Das ist sowohl kurzfristig wie auch längerfristig zu sehen. Man spricht ja häufig auch von diesen sogenannten Zweitrundeneffekten jetzt im Rahmen jetzt auch des Lockdowns. Es sind ja bestehende Mietverträge, die sind zu erfüllen. Wie wird es aussehen, wenn diese Mietverträge auslaufen? Führt es auch dazu, dass die Vermieter verstärkt Incentives anbieten müssen, um Mieter zu bekommen, Mieter zu halten?
Also ich denke, es wird Branchen geben, wo das so sein wird, aber nicht in der Fläche. Bei den Erstrundeneffekten haben wir ja so viel Schlimmes noch gar nicht erlebt im Immobilienbereich, sowohl was die Bewertung angeht, als auch was die Mietausfälle und die Mietaußenstände angeht. Das ist immer doch sehr branchenbezogen. Für die Büroimmobilien glaube ich, dass es sicherlich, also insgesamt gesehen, schwieriger wird, Mieter zu finden, die den Bonitätsanforderungen an ein Core-Portfolio genügen. Das kann man, glaube ich, so schon festhalten. Gleichwohl wird es sie geben. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Asset-Klasse aus dem Universum eines sicherheitsorientierten Investors, wie so ein offener Publikumsfonds ja nun mal ist, ausscheiden wird. Aber es ist halt eben doch mehr Vorsicht in der Prüfung an den Tag zu legen, insbesondere in Bezug auf die Bonität der Mieter.
Und gehen wir mal über auf Ihr Portfolio. Jetzt was auch nochmal in Bezug auf Corona. Mietausfälle, Mietstundungen, ist das ein hoher prozentualer Anteil im Portfolio oder eher im vernachlässigbaren Bereich?
Gottlob, eher im vernachlässigbaren Bereich, soweit es um die Mietausfälle geht. Da ist tatsächlich noch nicht viel passiert. Wir haben ein paar Einzelhandelsflächen in Österreich und auch in Frankreich, in Paris und in Wien. Dort ist die Rechtssituation der Mieter etwas anders als in Deutschland. Insofern haben wir da in einem geringeren Umfang tatsächlich auch schon Ausfälle erlitten, Mietausfälle erlitten, aber das ist vernachlässigbar. Also deutlich unter 1% im Nachkommabereich gelagert. Bei den Mietstundungen sieht es etwas anders aus. Das betrifft insbesondere die Nutzungsart Einzelhandel und dort dann die Mieterbranchen, die von dem Mietstundungsrecht Gebrauch machen konnten. Sie erinnern sich vielleicht, dass Voraussetzung dafür war, dass der Mieter nachweisen musste, dass er in Liquiditätsschwierigkeiten gekommen ist durch den Lockdown. Das trifft natürlich im stehenden Einzelhandel nicht für solche Mieter zu, die schwerpunktmäßig im Nahversorgungsbereich unterwegs waren, insbesondere wenn dann auch noch lebensmittelgeankert Nahversorgung angeboten wird. Und das ist unser Schwerpunkt im Produkt Living and Working, sodass wir Gottlob auch im Bereich der Mietstundungen aufs Portfolio gesehen eine vernachlässigbare Größe haben. Wir liegen dort über 26 Immobilien mit einem Verkehrswert von über 800 Millionen, einer Jahresmiete von über 25 Millionen Euro, liegen wir bei unter 5% bei den Mietstundungen.
Mhm. Welches Konzept verfolgt denn der Living and Working? Wurde es denn insbesondere angepasst im Zuge jetzt der aktuellen Entwicklung seit Beginn auch des Lockdowns oder führen Sie die bewährte Anlagestrategie unverändert fort?
Also das Konzept des Living and Working, das sagt schon der Name, ist ein breit diversifiziertes Anlagespektrum im Fonds, das sich aus den beiden Komponenten Living, darunter subsumieren wir die Assetklassen Wohnen und Gesundheitsimmobilien, und Working, darunter subsumieren wir Büro und Einzelhandel, zusammensetzt. Die Ideen, die dahinter stecken, schlagen noch genauso wie seit Fondsauflage schlagen. Tatsächlich habe ich 2016 überlegt, wieso bist du da nicht selber drauf gekommen? Also 2016 war das Jahr, wo wir den Fonds aufgelegt haben. Mhm. Das war das Jahr, wo ich zur Swiss Life gekommen bin und wo ich das erste Mal mit dieser Portfoliostrategie konfrontiert war. Die Idee, den Privatkunden mit dem Segment Living in einer gleichberechtigten Portfoliostruktur zu Gewerbeimmobilien, die Assetklassen Wohnen und Healthcare, insbesondere auch Healthcare anzubieten, war bahnbrechend. Das gab es vorher noch nicht. Die Strategie, die dahinter steckt, ist, den Immobilienbedarf abzubilden, der sich aus den großen sozioökonomischen Trends unserer Gesellschaft ergibt. Das ist im Bereich Wohnen natürlich das große Thema Urbanisierung, der Druck auf die Wohnungsmärkte, die veränderten Wohngewohnheiten der Menschen, nicht nur in Deutschland, das ist ein europäisches Konzept, das ist auch einschlägig in ganz Europa, unserem Kernmarkt Europa. Und im Bereich der Gesundheit natürlich, der demografische Wandel, den wir hier unterliegen, auch wieder in ganz Europa mit einem unglaublich großen zukünftigen Bedarf an Immobilien, für die dem Anspruch altersgerechtes Wohnen gerecht werden, von Seniorenwohnen über betreutes Wohnen bis hin zu Pflegeplätzen. Mhm. Das sind Nutzungsarten und Anlagestrategien, die ganz wenig korreliert sind zu ökonomischen Verwerfungen. Das sind Grundbedarfe des täglichen Lebens eines jeden Menschen, zu wohnen und im Alter versorgt zu sein. Sodass auch ein Effekt wie Corona jetzt, der letztendlich auch auf ökonomisch durchschlagen wird, wenig Einfluss auf den Erfolg dieser Strategie haben wird. Das ist auch unsere Erkenntnis aus den letzten 9 Monaten. In dem Segment passiert weder auf der Bewertungsseite noch auf der Mietausfallseite überhaupt irgendetwas. Ganz im Gegenteil, der Druck auf die Märkte ist noch größer geworden, weil viele Investoren erkannt haben, dass dies Assetklassen sind, die sehr viel Stabilität ins Portfolio bringen.
Das heißt also auch eine Hinzufügung anderer Nutzungsarten, wie jetzt Logistik, ist nicht geplant?
Ich möchte das nicht ausschließen. Für uns ist immer wichtig, dem Grundsatz der Produktklarheit und Produktwahrheit treu zu bleiben. Also das zu sagen, was wir tun und dann auch zu tun, was wir gesagt haben. Klassische Logistik ist sicherlich nicht das, was man unter Living und Working in unserer Auslegung subsumieren würde. Mhm. Gleichwohl gibt es auch Ansätze im Bereich der Logistik, die wir für höchst interessant halten, immer dem Ansatz folgen, dass wir die Immobilienbedarfe der Zukunft im Auge haben. Gibt es natürlich so etwas wie Last Mile Distribution, also die Abkürzung des Einzelhandels im Bereich der Paketlogistik, verbunden mit Distributionsstandorten.
Ist ein wachsender Bereich.
Das ist ein aus unserer Sicht sehr interessanter Bereich, weil er im Übrigen dann auch noch Grundstückswerte mitbringt, Grundstückssituationen mitbringt, die nicht einfach duplizierbar sind wie normale Logistik entlang der Autobahn.
Ihre Nutzungsarten sind ja zu Ziel idealtypisch zu 25% verteilt. Sind Sie da schon nahe dran oder müssen Sie dann Anpassungen vornehmen in der einen oder anderen Nutzungsart?
Mhm. Ja, der Fonds ist noch in der Aufbauphase und er hat sich zum Ziel gesetzt, in allen Nutzungsarten innerhalb der gesetzten Korridore repräsentiert zu sein. Das gelingt natürlich bei einem Fonds im Aufbau mehr schlecht als recht. Also der Idealzustand 4x25% auf die 4 Nutzungsarten ist ein reiner Zufall. Durch den Kauf in einer Nutzungsart verschieben sich die Relationen gleich ganz erheblich. Sie kaufen nie gleichzeitig alle 4 Nutzungsarten ein. Die Assetklassen sind in ihren Einzelobjektlosgrößen höchst unterschiedlich. Büro ist gängig praktisch bis oben offen, was die Einzelvolumen angeht. Bei den Healthcare-Immobilien haben sie regelmäßig Losgrößen zwischen 10 und 20 Millionen Euro am anderen Ende. Ja, bei Wohnimmobilien kann es sogar noch kleiner sein. Einzelne gute Wohnimmobilien ab 5, 6 Millionen sind keine Seltenheit. Wir versuchen da, das richtige Maß zu finden. 2020 zum Beispiel war als Antwort auf Ihre Frage das Jahr der Living-Quote jetzt in den 4 Jahren seit der Fonds besteht. Wir haben in diesem Jahr bisher ausschließlich im Bereich Healthcare und Wohnen gekauft, waren sehr aktiv unterwegs. Es sieht so aus, als käme dieses Jahr noch ein Lebensmittelnahversorger dazu. Aber alles in allem hätten wir dann, wenn wir jetzt die Projektentwicklung, die auf uns übergegangen sind, aus früheren Erwerben, die geclosten Deals, die gesignten Deals und jetzt die noch in Exklusivität befindlichen Deals zusammennehmen, ein Kaufpreisvolumen von über 400 Millionen Euro, wovon circa 90% im Bereich, über 90% im Bereich der Living-Quote angesiedelt sind. Eben um halt dem Produktversprechen, die Living-Quote genauso zu behandeln, wie die Working-Quote nachkommen zu können.
Living-Quote ist gut für die Stabilität, aber schlecht für die Rendite. Wie schätzen Sie die Entwicklung? Gibt es momentan auch die berühmten Schnäppchen jetzt in der jetzigen Phase? Oder ist es so, dass man sagt, es ist ambitioniert, man muss schauen, wo man entsprechende Objekte findet?
In jedem Fall ist es ambitioniert. Schnäppchen sehen wir nicht, insbesondere nicht in der Living-Quote. Die Kaufpreise für Qualitätsprodukte im Bereich Wohnen und Healthcare sind eher gestiegen in der Krise. Die lebensmittelgeankerte Nahversorgung hat auch nicht gelitten. Aus leicht nachvollziehbaren Gründen ist auch als Investmentklasse wieder für mehr Investoren interessant geworden, ganz offenkundig. Also auch da wächst sukzessive der Druck auf die Preise. Im Bereich Büro würde ich es mal so beschreiben. Wir sind, glaube ich, nicht die Einzigen, die eher zurückhaltend und etwas abwartend die Büroimmobilienpreise sich anschauen. Dort, denke ich schon, wird etwas passieren, insbesondere was meistens passiert, wenn Preiskorrekturen kommen, sind die Lagen davon betroffen, die vielleicht nicht in 2 von 3 Bereichen ein sehr gut bekommen können. Da wird schon das ein oder andere passieren. Das ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Wir haben zuletzt zu wenig Spread, zu wenig Unterschied in den Ankaufrenditen zwischen den wirklich guten Investments und den eher mäßigen bis mittelguten Investments gesehen. Unter dem Anlagedruck der Vor-Corona-Krise sind zu viele Immobilien, Büroimmobilien, aus meiner Sicht zu viele Büroimmobilien, auch europaweit, einen Preisdruck erlegen, der sich zum Beispiel unter Krisenbedingungen so sicherlich nicht halten lassen wird.
Das heißt, im Büroimmobilienbereich soll es noch eine Bereinigung geben, insbesondere jetzt die 1A-Lagen weniger, aber wahrscheinlich die schlechteren Lagen insbesondere.
Ich würde das erwarten, tatsächlich, ja. Und auch europaweit, also vielleicht sogar noch länderspezifisch mit unterschiedlichen Ausprägungen.
Stichwort europaweit, regional, wie ist hier Ihre Strategie, Status quo und im Hinblick auf die nächsten 12 Monate ausgerichtet?
Fangen wir mit dem Status quo an. Wir sind jetzt mit 26 Immobilien in 7 verschiedenen Ländern unterwegs. Wir haben dieses Jahr das erste Mal ein Fremdwährungsinvestment gemacht, auch ein Versprechen, das wir angekündigt haben, 2019 schon, Ende 2019, Anfang 2020 wollten wir soweit sein. Auch von der Fondsgröße her, dass Fremdwährungsinvestments sicherlich unproblematisch darstellbar sind, was das Risikoempfinden angeht. Das ist uns jetzt gelungen. Wir haben dabei die Karte gespielt, die uns auch ein Grund ist, warum wir so ein starker Spieler am Markt sind. Wir konnten dort in einem Joint Venture mit anderen Swiss Life Vehicles uns beteiligen an einem Großinvestment, das uns sonst verschlossen geblieben wäre. Die Schweiz ist sowieso ein schwieriger Markt.
Das ist das Glattzentrum in Zürich?
Das Glattzentrum, ganz genau. Im Übrigen ein Einkaufszentrum, aber sicherlich das Top-Einkaufszentrum der Schweiz. Und vor allen Dingen massiv Lebensmittel geankert mit dem Hauptmieter Migros, der einen unglaublich großen Nahversorgungsshop dort betreibt. Im Übrigen auch im Objekt selber sitzt. Also da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir da einen guten Griff getan haben. Die Europäisierung schreitet voran. Wir haben da jetzt keinen unmittelbaren Druck mehr, unbedingt weitere Länder dazuzunehmen. Wir sind regional mit 7 Ländern gut diversifiziert. Wir werden weitermachen. Ja, sofern sich uns gute Opportunitäten zeigen, sofern wir das Feedback aus dem Research bekommen, in bestimmten Ländern nachlegen zu können, zu sollen. Das ist auch immer eine Frage des richtigen Timings. Aber es besteht kein unmittelbarer Druck, weitere Länder zu erschließen.
Beispiel England, wäre das eine Chance, jetzt zu investieren?
Ja, in der Tat. England ist ein Land, das wir für 2021 auf der Agenda haben, schon eingeplant haben, vorbesprochen mit den Kollegen, mit unseren Swiss Life-Kollegen in London, wo da die Reise hingehen soll. Wir interessieren uns an der Stelle auch für lebensmittelgeankerte Nahversorgung. Das ist etwas mehr tricky in England, als es bei uns ist. Man muss etwas genauer hinschauen, aber dort sind sehr attraktive Renditen erzielbar im Vergleich zu Deutschland.
Darf ich kurz unterbrechen, wieso mehr tricky ist? Sind die Käufer jetzt anders geartet in England wie in Deutschland oder woran liegt es?
Das hängt mit den Mietverträgen zusammen, die es dort gibt. Ja,
das ist die rechtliche Konstruktion.
Es kann da auch mal, genau, die Mietvertragskonstruktionen sind vielleicht nicht so ganz vergleichbar mit dem, was wir so üblicherweise haben. Die Revision nach unten, die Mietrevision nach unten ist dort genauso denkbar und möglich und auch durchaus gang und gäbe, wie wir das eigentlich nur nach oben, in eine Richtung nach oben kennen, durch Indexierung. Aber das ist ein interessanter Markt. Wir fühlen uns da ganz gut aufgestellt mit unseren Kollegen vor Ort natürlich sowieso. Das zweite Segment, das wir uns anschauen, verstärkt auch in England, gibt es ein demografisches Thema. Die Versorgung der älter werdenden Generationen mit betreuten Wohn- und Pflegeplätzen ist auch dort ein drängendes Problem. Auch da haben wir eine sehr gute Grundexpertise und werden die jetzt auf UK sozusagen ausdehnen wollen. Aber auch da sind wir im Bereich Büro eher vorsichtig.
Ein wichtiges Thema, was ja insbesondere im nächsten Jahr wesentlich stärker auch nochmal in den Markt gepusht wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Gerade was Immobilien betrifft, ist ja ein immenser Nachholbedarf, allgemein gesprochen, vorhanden. Wie gehen Sie mit dieser Thematik um?
Ja, das Thema ESG ist sehr wichtig für uns geworden, muss man sagen. Ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren in der Branche, seit fast 30 Jahren. Es war noch nie so wichtig, wie es in den letzten 3, 4, 5 Jahren geworden ist. Das ganze Umdenken in Richtung auf die Nachhaltigkeit, auch im Bereich der Immobilieninvestments, hat die Branche erfasst. Andere Länder sind da durchaus weiter als Deutschland, darf man auch attestieren. Unsere französischen Kollegen sind da schon ein ganzes Stück weiter als die typischen Investment- und Asset-Manager hier in Deutschland. Es gibt auch bei uns sehr gute Ansätze, auch Vorreiter, Wettbewerber, die da sehr gut positioniert sind, vielleicht noch besser positioniert sind, als wir es im Moment sind. Mhm. Aber wir nehmen das sehr, sehr ernst. Und die Schweizer Gründlichkeit ist ja durchaus bekannt. Wir haben eine Mutter, die Gruppe, die Swiss Life Asset Managers, hat sich ein umfassendes Regelwerk für den Bereich nachhaltiger Investments im Immobilienbereich auferlegt, selbst gegeben. Innerhalb dieser Grundgenetik arbeiten wir an einer ESG-Produktstrategie für den Living and Working. Die Kapazitäten dafür sind vorhanden. Die technische Ausstattung, das Personal, diese Dinge umzusetzen, wird aufgebaut, ist teilweise auch schon im Haus, sodass wir frohen Mutes sind, so bis im Laufe des nächsten Jahres, circa bis zur Mitte des nächsten Jahres, tatsächlich eine ESG-Strategie auch im Sinne der Offenlegungsverordnung für das Produkt anzubieten, erarbeitet zu haben und dann auch umzusetzen. Das Ganze eingebettet in die Grundprinzipien des Swiss Life Asset Managers für nachhaltige Investments, so dass im Sinne der Schweizer Gründlichkeit das ganze Thema ESG aus einem Guss auch für dieses Produkt verfügbar sein wird. Unser Ziel ist es zum Schluss, im Sinne der Offenlegungsverordnung ein nachhaltiger Fonds zu sein, das heißt ein Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds, je nachdem. Es gibt durchaus auch Ansätze, die für dieses Produkt sprechen, im Sinne eines Artikel 9 Fonds, also eines sogenannten Impact Fund. Wir anstreben, ist in diesem Bereich aufgehoben zu sein, Impact Fund oder zumindest Strategiefonds.
Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel nennen? Also wie würden Sie anders ankaufen? Ist es dann ein Passivhaus oder in welche Richtung läuft es? Oder ist es viel heterogener?
Ja, das ist natürlich auch immer Assetklassen bezogen. Im Bereich der Assetklasse Wohnen ist es tatsächlich so, dass wir sehr genau hinschauen, was die Energieverbrauch der Immobilie angeht. Also KfW 55 ist da das Stichwort bei uns oder besser. KfW 70 ist auch noch okay. Wir wollen ja auf der anderen Seite auch Immobilienbedarf bedienen. Ja, also wenn wir zu viele schon energetisch hochwertige Klassen ausschließen, wäre das auch nicht klug. Also die KfW-Standards sind für uns ein interessantes Kriterium im Bereich Wohnen. Die Zertifizierung von Büroimmobilien sind wir angegangen. Wir haben jetzt schon vereinzelt auch Büroinvestments mit sehr gut zertifizierten Immobilien gemacht. Mhm. Und tatsächlich läuft auch gerade schon die erste Nachzertifizierung einer Immobilie, auch verbunden mit ein paar Investitionen. Hier gilt es, Augenmerk darauf zu halten, was Sinn und Zweck macht. Die Immobilien, die wir zum Beispiel in Deutschland kaufen, sind grundsätzlich, was die Schadstoffklassen angeht, was die Energieverbräuche angeht, durchaus gute Immobilien, auch wenn sie nicht unbedingt zertifiziert sind. Das heißt, einfach sich von den Beständen zu trennen, ist auch keine kluge Entscheidung. Auf der anderen Seite eine Immobilie, die überhaupt gar keinen Raum für energetische Verbesserungen lässt, würden wir dann auch perspektivisch irgendwann mal aufgeben wollen.
Aber das heißt, auf der zeitlichen Agenda ab nächsten Jahr wird diese Thematik auch forciert angegangen.
Absolut, wir wollen in der Lage sein, den Vertrieb des Fonds auf Basis eines Artikel, wie ich schon sagte, 8 oder 9 Fonds, so erfolgreich fortzusetzen, wie es bisher war. Mhm. Wir wollen, und das schaffen wir, indem wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen.
Kommen wir zum abschließenden Thema, das, was die meisten, uns alle, die Anleger interessiert, was am Ende rauskommt. Wie ist denn Ihr Renditeausblick, wenn man so die nächsten 12 Monate mal sieht? Sie sagten ja, gut, von der Bewertungsseite soll es wenig Störfeuer geben. Andererseits natürlich die Ankaufrenditen gedrückt. Mit welchen Zahlen rechnen Sie denn, Herr Soll?
Wir wollen mit diesem Fonds nach wie vor dort rentieren, wo wir im Moment sind, so um 2,5%. Wobei wir glauben, dass mit der hohen Wohnquote, die wir jetzt realisiert haben, mit dem Anteil Healthcare, der auch nicht billiger geworden ist, alles so im Bereich zwischen 2 und 2,5%. Eine attraktive Rendite relativ zum Risikoprofil des Fonds mit sich bringt. Wer wenig Verwerfungen in seinen Vermögenspositionen will, wer sicher investiert sein will, dem bleiben dann halt eben auch im Wesentlichen nur Risikoklassen, die teuer bezahlt werden müssen und schlechter rentierlich sind als vielleicht deutlich riskantere Investments. Mhm. Dieser Logik folgend wird der Fonds sicherlich in den nächsten 12 Monaten nicht besser werden, als er jetzt ist, aber das Ziel ist, dass er auch nicht schlechter wird.
Noch ein schöner Ausblick und ein gutes Schlusswort. Herr Soll, an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Interview.
Vielen Dank,
Herr Soll. Und viel Erfolg.
Dankeschön.
Herr Spaltmann, ich darf Sie noch mal herzlich in Taunusstein in Ihrem Homeoffice begrüßen.
Ja, herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
Wunderbar, dann steigen wir gleich mal mit der ersten Frage ein. Das Thema wurde zwar im Video schon gestriffen, aber die Frage kommt hier trotzdem noch mal rein. Ist aufgrund der geänderten Bedingungen geplant, den Mix an Nutzungsarten prozentual zu verändern?
Genau, also das vielleicht insoweit nochmal aufgenommen. Der Fonds ist sozusagen aufgesetzt auf Megatrends. Natürlich hat auch eine Swiss Life keine Glaskugel, auch wenn wir ein sehr gutes Research haben. Was sich aber eben gezeigt hat, dass genau das auch jetzt in der aktuellen Situation unheimlich viel Stabilität gegeben hat. Und diese breite Aufstellung eben auch genau dann das ist, was wir uns nach vorne hin sozusagen vorstellen, dass das eben halt auch das Beste ist, nicht nur aus Megatrend-Gesichtspunkten, sondern eben sehr wohl auch aus dem Aspekt heraus, dass man nie weiß, was kommt, und je breiter man aufgestellt ist, umso besser ist es sozusagen für das Portfolio. Der Kunde sucht bei uns letztendlich Sicherheit und nicht die maximale Rendite. Dafür nutzt er andere Produkte wie Aktien, Fonds etc. Bei uns ist es halt wirklich so dieses Basisinvestment. Und da ist diese breite Aufstellung tatsächlich eine optimale aus unserer Sicht.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Die zweite Frage geht nochmal ein auf das Thema Büroimmobilienmarkt. Das treibt ja sehr viele um. Wir sitzen alle, ich zwar jetzt heute nicht, ich sitze heute hier im Büro, aber Sie sitzen im Homeoffice, geht ganz, ganz vielen so. Gestern gelesen, rund 10 Millionen Deutsche sitzen oder deutsche Arbeitnehmer sitzen derzeit im Homeoffice. So, es gibt ja Prognosen, die besagen, dass circa 20% künftig die Büroflächennachfrage zurückgehen sollte. Und dort hier jetzt die Frage, müsste das eigentlich nicht zu einem stärkeren Preisrückgang führen? Können Sie dem zustimmen, beziehungsweise wie ist hier Ihre Einschätzung, Meinung?
Ja, also letztendlich ist das natürlich so ein Thema, was im Moment heiß diskutiert wird. Unsere eigenen Prognosen sagen jetzt mal 10-15% weniger Nachfrage. Das ist aber jetzt mal eine Aussage natürlich für das Gesamte, was wir feststellen. Und wenn man dann diesen Blick auch tiefer macht, ganz interessant zum Beispiel beim Thema Homeoffice. Anfang der Krise wurde dann mal gefragt, wie viele Tage könnt ihr euch so vorstellen? Der größte Teil konnte sich eigentlich maximal 3 Tage vorstellen. Es gab auch welche, die sich 5 Tage vorstellen konnten. Interessant, im Verlauf der Monate ist dieser Teil dann doch zurückgegangen, weil man eben doch feststellt, dass dieser soziale Kontakt fehlt, dass auch in den Firmen natürlich Prozesse in Teilen eben nicht ganz so funktionieren, wie sie funktionieren, wenn man zusammensitzt. Und das führt dazu, dass der Blick auf die Immobilie, der ist, dass dieses Thema Flexibilität der Immobilie immer wichtiger wird. Und das ist jetzt auch wieder interessant, das ist nichts Neues. Das ist ein Prozess, den wir eigentlich schon seit vielen Jahren sehen, dass die Auslastung der Immobilienflächen, der Mietflächen sozusagen immer weiter optimiert wird, dadurch, dass man sagt, ich kann nicht jedem Mitarbeiter einen einzelnen Platz vorhalten, weil dann bleibt nämlich über 50% leer stehen. Und dafür muss ich auf der anderen Seite Flächen haben, wo dann Team-Meetings stattfinden können, wo kreative Prozesse auch gefördert werden. Also das heißt, die Bedeutung der Immobilie bekommt eine etwas andere. Und das führt dann dazu, dass gewisse Immobilien weiterhin sehr stark nachgefragt werden aus unserer Sicht. Das sind die im Idealfall mitten in der City perfekt angebunden sind und dann genau diese Flexibilität haben. Das sind die vielleicht auch, sage ich mal, etwas weiter draußen, aber immer noch gut angebundenen Immobilien, wohingegen wir Standorte, die dann außerhalb der Städte sind und die eben nicht die Anbindung so haben, dann sehr, sehr kritisch sehen. Also das heißt, diese Spreizung wird noch größer. Die Nachfrage eben nach den Topflächen glauben wir nicht, dass die sinken wird. Aber in der Peripherie, insbesondere da, wo dann eben diese Flexibilität nicht gegeben ist und wo eine Anbindung nicht so vorhanden ist, da werden wir sicherlich dann auch einen großen Preisdruck sehen. Ja.
Sehen Sie dort einen Impact jetzt auf Ihren Fonds?
Das ist wiederum das Schöne, dass wir diesen Trend vorher auch ja schon sozusagen hatten und gesagt haben, das ist etwas, was wir erwarten. Und deshalb sind wir, selbst wenn wir zum Beispiel in sogenannten B-Städten unterwegs sind, gehen wir eben dann ins Zentrum rein, um halt eben genau darauf einzuzahlen und halt auch wirklich immer zu checken. Also eine Regelprüfung ist immer da, wie flexibel sind diese Mietflächen, um halt auch den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, weil das ist ein Prozess, der zwar jetzt vielleicht durch Corona gerade ein bisschen beschleunigt wird, aber der auch noch weitergehen wird. Also von daher tatsächlich etwas, wo wir sagen, Büro wird bei uns weiterhin eine Bedeutung haben im Fonds, wird eine wichtige Säule haben. Und es war richtig, darauf zu setzen, vor allen Dingen auf diese Flexibilität der Flächen vor allen Dingen zu achten.
Okay, vielen Dank. Eine weitere Säule, ist ja auch schon im Video angeklungen, ist der Bereich Gesundheitsimmobilien. Und da eigentlich eine ganz interessante Frage, These. Warum sinken die Renditen bei Gesundheitsimmobilien eigentlich nicht in die Richtung der Wohnimmobilien? Ja. Hier die Aussage, es ist doch ähnlich, wenig zyklisch wie Wohnen und auch defensiver wie Büro.
Ja, das ist richtig. Grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn man auf die letzten Jahre oder aufs letzte Jahrzehnt schaut, dass bei beiden die Renditen runtergekommen sind. Das heißt, wir haben im Bereich der Spitzenmieten eine Rendite bei einer Büroimmobilie halt jetzt von unter 3 und im Bereich von Gesundheitsimmobilien, also von Pflegeimmobilien, ist es halt noch knapp über 4, aber das war halt auch mal viel höher, beides viel höher. Und interessanterweise sogar auch, dass dieses Gap zwischen diesen beiden Nutzungsarten ist sogar ein bisschen näher gekommen. Warum haben wir dann trotzdem noch ein deutliches Mehr? Weil da machen wir ein Ausrufezeichen hinter. Es ist ein sehr langfristiger Trend, Demografie entsprechend etwas, was wir über die nächsten Jahrzehnte sozusagen haben und sehen werden. Das liegt einfach daran, dass so eine Immobilie natürlich auch ein bisschen mehr Know-how benötigt, diese zu managen. Wir haben Regulierungen im Bereich Gesundheit. Da müssen Sie sozusagen auch der Regulierung gerecht werden. Sie müssen sich lokal auskennen. Sie haben auch insoweit nochmal eine leicht andere Risikopositionierung, weil Sie dort nämlich Betreiber haben, die dann diese Immobilien für Sie sozusagen betreiben. Es ist ja nicht der einzelne Pflegeheimbewohner, der dort mietet, sondern letztendlich eine Einrichtung. Und dafür muss man sich auskennen, um das gut zu machen. Und ganz platt gesagt, das macht halt ein asiatischer Pensionsfonds. Der kauft dann lieber irgendwo einen Wohnblock oder ein Büro mitten im Zentrum, als dass er sich mit solchen kleinen Themen beschäftigt, weil da muss man einfach vor Ort sitzen. Und deshalb haben sie in dem Segment halt eben nicht einen ganz so hohen Wettbewerb wie in den anderen Nutzungsarten. Und das ist sozusagen die Chance für uns, dass wir mit dem Know-how dann eben hier tatsächlich auch für den Fonds eben noch so dieses kleine Stückchen Extra-Rendite erwirtschaften können. Das benötigen wir auch, weil Wohnen halt eben entsprechend wenig Rendite bringt und in Summe natürlich der Kunde ja trotzdem noch nicht nur Sicherheit haben will, sondern letztendlich auch noch ein bisschen Rendite erwirtschaften möchte.
Also da können Sie quasi Ihre lokale Expertise in einem Segment ausspielen, das eben auch stark durch die Regulierung getrieben ist.
Genau.
Okay, vielen Dank. Ja, die nächste Frage, da geht es konkret letztendlich um ein Objekt, das Sie haben, und zwar ein Einzelhandelszentrum in Fürstenfeldbruck. Ja, wie stark ist das vom Lockdown betroffen und gibt es hier Auswirkungen möglicherweise auf die Bewertung, ja, quasi nach unten?
Ja, dann wahrscheinlich ein Gruß hiermit in den Süden der Republik. Das Fürstenfeldbruck ist nicht so weit von München entfernt. Sie wissen es wahrscheinlich besser, Herr Schmidt, wie weit entfernt es ist. Was ist das Fürstenfeldbruck? Das ist ein sogenanntes Nahversorgungszentrum. Walter Seul hatte es ja auch angesprochen, dieses grundsätzliche Thema. In Fürstenfeldbruck ist es so, dass wir hier sozusagen am Rande der City-zentralen Lage ein Nahversorgungszentrum haben mit Parkplatz, also schon sehr zentral, so auch nicht duplizierbar, was eben den täglichen Bedarf abdeckt. Da ist das Amper-Einkaufszentrum, das muss man denen jetzt kurz erläutern, die nicht im Süden sitzen. Amper-Einkaufszentrum ist ein hochwertiger Lebensmittler, vergleichbar mit einem Edeka zum Beispiel, der aber eben nur im Süden tätig ist. Und da ist zum Beispiel auch ein Aldi drin und die beiden machen schon über 70% der Einnahmen aus. Ergänzt wird es dann, ich sag mal, durch einen Kiosk, da ist eine Krankenkasse mit einer Filiale drin. Da sind aber auch kleine Büros dabei. Ein Architekt sitzt da. Also von daher so eine klassische innerstädtische Lage, die aber eben insbesondere auf das Thema Nahversorgung zielt. Und das ist halt eben genau das Schöne, dass das jetzt gerade in der Krise ja stabil ist, schon fast untertrieben, sondern in Teilen sind es ja sogar wirklich die Gewinner mit höheren Umsätzen jetzt in der Krise. Also von daher haben wir hier tatsächlich ein sehr stabiles Objekt.
Okay, wunderbar. Jetzt zum ganz anderen Thema. Das betrifft natürlich alle Immobilienfonds. Sie alle haben relativ hohe Mittelzuflüsse. Wie werden denn die liquiden Mittel gehalten und fallen Strafzinsen an?
Ja, da muss man leider ja sagen, weil wir tatsächlich ausschließlich im Tages- und festverzinslichen Bereich unterwegs sind. Das heißt, unsere Strategie ist hier sehr konservativ. Wir wollen hier praktisch das Risiko absolut minimieren. Wir sehen, das Produkt offener Immobilienfonds ist letztendlich ein Produkt, wo der Kunde sagt, er will das Immobilien, die Immobilienanlage, und die Liquidität ist, ich sag mal, das notwendige Übel, was wir haben. Und es führt tatsächlich dazu, dass wir natürlich das ein oder andere Festgeld auch bis zu einem Jahr angelegt haben, wo es dann auch hier und da mal noch den ein oder anderen Basispunkt gibt. Aber tatsächlich auf die Tagesgelder zahlen wir dann je nachdem zwischen 0,4 und 0,6 Prozent Negativzins tatsächlich. Aber das werden wir auch beibehalten, weil wir einfach fest davon überzeugt sind, dass man hier nicht zusätzliche Risiken in den Fonds einbauen sollte, weil es dem Grunde nach eben doch um eine Immobilienanlage gehen soll.
Also Sie folgen quasi dem Primat Safety First.
Ja.
Gut, da schließt sich eigentlich die nächste Frage an. Warum machen Sie nicht Cash Calls und Stops, um eben zu vermeiden, dass Sie Gelder mit Negativzinsen veranlagen müssen?
Ich sag mal so, das sind so zwei Grundsatzfragen, die man sich stellen muss, wenn man dieses Thema neu angeht. Wir sind ja vor 4 Jahren gestartet. Ich hatte ja sozusagen das große Glück durfte und darf sozusagen das ganze Thema neu aufbauen innerhalb der Swiss Life, die zwar schon lange Immobilieninvestor ist, aber eben im Bereich der offenen Immobilienfonds in Deutschland bisher nicht unterwegs war. Und die erste Frage, die Sie sich erstmal stellen müssen, ist, können wir überhaupt einen ständig offenen Fonds anbieten? Ja? Und das können Sie nicht, wenn Sie eine kleine Organisation sind und gerade den ersten Immobilienakquisiteur eingestellt haben, dann wäre das Risiko einfach viel zu groß, wenn dann nämlich die Nachfrage schneller steigt, als Sie es vielleicht im Forecast haben. Dann können Sie nicht sagen, Sie shiften Ressourcen um, um schnell mal noch ein Objekt mehr anzukaufen. Dafür brauchen Sie einfach eine große Organisation, um sowas zu können. Also deshalb konnten wir tatsächlich als neuer Player, aber eben einer der größten Immobilienplayer in Europa, an der Stelle sagen, ja, wir können das. Und dann kommt ja erst die zweite Frage, wollen wir das? Und die wollen wir das ist dann eine Frage, die kann man sich nicht für sich alleine beantworten, sondern da sind wir tatsächlich in der Auflagephase mit ausgewählten potenziellen Vertriebspartnern, weil wir wollten natürlich auch im Vorfeld schon schauen, kommt dieses Konzept an, ist das vermittelbar? Es war ja zu dem Zeitpunkt auch neu und sind dann natürlich auch auf dieses Thema eingegangen und haben dort dann eben vermehrt die Rückmeldung bekommen, dass man gesagt hat, okay, das kostet zwar im Zweifel ein bisschen Rendite, das muss man ganz klar sagen, ja, weil wir können auch nicht von heute auf morgen eine Immobilie einkaufen, das muss ja alles sauber geprüft werden. Aber hier war tatsächlich dann der Wunsch der Vertriebspartner, dass man gesagt hat, wir hätten lieber durchgängig einen Fonds, weil der Kunde sitzt vor mir und möchte dann eben auch vielleicht den Abschluss tätigen. Und dann möchte ich ihn eben nicht vertrösten müssen bin dann auch bereit, dem Kunden im Zweifel zu erklären, dass er vielleicht im Vergleich zu anderen Produkten den einen oder anderen Nachkommastelle weniger Rendite hat. Das muss man klar sagen, es kostet ein bisschen Rendite, aber, und das ist das Schöne, bisher konnten wir es durchgängig seit Fondsauflage auch unseren Vertriebspartnern genauso dann auch anbieten, also es genauso umsetzen. Und auf der anderen Seite, und das ist halt nicht ein leeres Versprechen, gilt ganz klar, im Zweifel würden wir natürlich den Fonds immer schützen. Und wenn wir dann doch aus welchen Gründen auch immer deutlich mehr Liquidität bekämen, als wir in sauber geprüfte Immobilien umsetzen könnten, dann würden wir im Notfall natürlich auch dann einfach mal eine Pause machen. Aber es soll nicht Strategie sein, sondern hier wollen wir schon die Stärke der Swiss Life ausspielen.
Vielen Dank. Dem darf ich jetzt die letzte Frage anschließen. Wäre nicht mehr Leverage sinnvoll, um die 2-2,5% etwas zu hebeln?
Ja, da schaut dann jemand schon sehr genau auf unseren Fonds. Das freut mich. Jein. Letztendlich ist es natürlich so, wenn ich einen Kredit aufnehme und gleichzeitig aber auch Liquidität schon im Fonds habe, dann bedeutet das eigentlich zweimal Zinsen, weil leider bekommen wir noch keine positiven Zinsen dafür, wenn wir einen Kredit aufnehmen. Das heißt, in dem Augenblick ist es wirtschaftlich keine gute Entscheidung, wenn ich Liquidität habe, einen Kredit aufzunehmen, weil auf die Immobilie alleine bezogen habe ich zwar einen Hebel, aber dadurch, dass ich dann ungenutzte Liquidität habe, führt es letztendlich dann doch zu einer Belastung der Performance. Das heißt, das ist ein Thema, wo wir immer dann die Leverage nutzen, wenn wir praktisch die ich sag mal, im Vertrieb etwas langsamer sind als die Kollegen beim Einkauf. Da kommen wir gerade rein. Also die Kollegen haben eine sehr schöne Pipeline. Das heißt, da werden dann auch neue Objekte wieder mit einem Leverage genommen. Aber letztendlich hier immer der Blick, was ist das Beste für den Fonds und nicht dieser Blick auf eine einzelne Immobilie, wo man, wenn man isoliert betrachtet, dann mit mehr Leverage sozusagen auch mehr Rendite erzielen kann. Aber aus Fondssicht muss ich immer das Gesamte betrachten. Und deshalb Leverage immer nur dann, wenn wir sagen, die Liquidität ist so, dass wir sagen, jetzt tut sie nicht mehr weh und wir können an der Stelle dann entsprechend dann den Hebel ansetzen.
Wunderbar. Dann herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Spaitmann. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Sind Sie für den Rest der Woche im Homeoffice oder?
Nein. Also ich wollte heute nur sicher gehen. Ich habe hier die Technik, also im Zweifel auch noch mit dem heimischen Rechner, weil man weiß nie in der Firma, ob vielleicht irgendwo eine Firewall irgendwas verhindert. Also, und, deshalb habe ich gesagt, ich sitze lieber vor mehreren Rechnern und kann sicherstellen, dass ich Ihnen zugeschaltet bin. Morgen will ich dann tatsächlich auch ins Office. Wir haben hier begrenzte Besetzung, aber tatsächlich schon so, dass wir sagen, das ist etwas, was Prozesse vereinfacht und ich gebe es auch ehrlich zu, ich vermisse es auch und mit allem nötigen Abstand freue ich mich aber auch morgen dann wieder den einen oder anderen Kollegen zu treffen.
Gut. Also nochmal herzlichen Dank. Ja, dann möchte ich mich auch bei Ihnen, den Teilnehmern, bedanken. Ich darf noch mal kurz darauf hinweisen, Sie finden das Video, das Sie gerade gesehen haben. Wir haben von der Session hier auch einen Podcast aufgezeichnet. Daneben haben wir die Homeoffice-Story gemacht und das Fondsporträt, aber auch die Präsentation finden Sie im Partnercenter von Swiss Life auf www.fundresearch.de. Und zu guter Letzt, morgen um 10.30 Uhr geht es weiter mit NN Investment Partners. Hier ist Bram Boss, Lead Portfolio Manager des weltweit größten aktiven Green Bond Funds, im Interview mit Jan Richter. Sein Thema: Green Bonds, ein wachsender Markt für nachhaltige Anleiherenditen. Also wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, können Sie das gerne nachholen. Und dann bedanke ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag.